Live in Mixtapes.
Sie haben das ja dann irgendwie durch Ihre Tournee dann, also nach Achtung Baby, das war dann die Zoo Station, Zoo TV Tour, war das dann danach, nochmal überhöht. Also was dann passiert live, das war ja wieder eine ganz andere Kategorie. Da gibt es dann Provokation, es gibt arge animierte Videos, ich glaube sogar ein Hakenkreuz war da kurz einmal zu sehen. Weißt du eigentlich, ist Bono da irgendwie beteiligt an dieser Live-Umsetzung der Alben oder wer hat das gemacht oder woher kommt das?
Ja, Anton Corbijn hat da schon ganz viel immer gemacht, ne? Und aber natürlich immer in Absprache mit der Band. Und gerade bei Sue Roper und Sue TV war das natürlich total wichtig, weil eben dieses neue Konzept, wir machen jetzt auch so ein bisschen was Ironisches und machen es als anders, wollten sie ja dann auch umsetzen. Ich finde nicht, dass ihnen da alles gelungen ist. Ich muss sagen, ich habe mich da manchmal bei den Konzerten auch ein bisschen geärgert. Also es gab dann zum Beispiel einen Moment bei den Konzerten, ich weiß nicht, ob das überall so war oder ob das nur in Deutschland so war, wo man hat so ein verschwommenes Bild gesehen und halt so geklatscht. Und ich meine, man klatscht ja bei Rockkonzerten gern einfach mal sinnlos ewig vor sich hin, einfach so aus Begeisterung. Und da war das eben auch so, alle haben angefangen zu klatschen. Und dann wurde das Bild immer deutlicher und dann sah man so eine Nazi-Parade. Und dann fand ich das ganz unangenehm, dass dieses schöne Gefühl, das wir alle hatten, dass wir beim Rockkonzert waren und geklatscht haben, weil uns die Musik so gefällt, gleichgesetzt wurde mit den Nazis. Ich finde, das ist nicht passend. Ich weiß schon, was sie damit sagen wollten, dass man aufpassen muss, wenn man sich bei Massen so gegenseitig verstärkt und so. Das ist mir schon klar. Aber ich fand es in diesem Moment ganz unangenehm, weil ich finde, das hatte nichts miteinander zu tun. Und ja, ich meine, das ist aber eben auch U2, dass sie manchmal Sachen machen, wo man sich vielleicht denkt, so, nee, das ist, finde ich jetzt nicht so. Aber man denkt dann drüber nach. Und allein, dass ich das jetzt immer noch so präsent habe, dann denke ich mir, vielleicht haben sie doch auch das wieder richtig gemacht. Aber es gab da auf jeden Fall bei dieser Tournee sehr viele Dinge, über die man nachdenken und auch streiten konnte. Ich glaube, es war einfach auch so eine neue Versuchsreihe. Wir gucken jetzt einfach mal, was hier noch so geht und was wir noch können und was wir machen. Also, und es hat ja auch gut funktioniert. Man muss ja sagen, sie sind ja dann zwar wieder ein bisschen zurückgegangen zu dem klassischeren Sound, aber sie hätten nicht ewig so weitermachen können. Und deswegen denke ich, das war schon alles in Ordnung so. Und es ging ja mit der Pop dann auch so ähnlich weiter, ne? Also auch wieder zwar sehr starke Songs, aber etwas seltsame Verpackung.
Ich glaube, sie haben es mal probiert, was eigentlich geht. Weil sie waren jetzt Superstars, sie hatten Geld und sie waren immer noch jung, muss man dazu sagen. Dann macht man das halt mal. Und ich glaube, die Fotos, die es dann gibt von Bono mit fetter Zigarre und Champagner und so weiter, das ist ja auch ein Teil des Spiels. Und das gehört halt auch dazu, dass man das mal ausprobiert versucht. Wobei ich glaube, Adam Clayton hat damit ein bisschen zu kämpfen gehabt, mit genau dieser Phase. Da war doch, ich glaube, die einzige Show, wo ein U2-Mitglied einmal nicht zum Konzert erschienen ist. In der Zeit war das.
Ja, Adam Clayton hatte damals, glaube ich, wirklich sehr große Alkoholprobleme und hat es dann einmal, ich glaube, es war in Sydney, einfach nicht geschafft, zum Konzert zu kommen, 1993. Ist ein Roadie eingesprungen. Danach hat er aber auch dann sich zusammengerissen und ich glaube, er war dann nicht wirklich gleich richtig nüchtern, aber er ist jetzt seit vielen Jahren, lebt er sehr gesund und sieht ja auch so aus, also man sieht ihm das ja richtig, ich finde, Adam hat sich im Alter nochmal sehr positiv verändert. Damals hing er eben mit Naomi Campbell rum und so weiter und das ist ihm wohl nicht so gut bekommen alles, aber auch das gehört eben dazu. Ich meine, das ist ja eh so eine Rockband, die waren ja immer alle relativ brav, zumindest hat man relativ wenig erfahren und Adam war halt der Einzige, der mal so ein bisschen auch über die Stränge geschlagen hat.
Du warst jetzt schon bei Pop, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du Sue Roper nicht so gern magst.
Genau, das habe ich jetzt einfach mal unterschlagen. Wobei nee, also Suropa, finde ich, das hätte ja eine EP werden sollen und dabei hätten sie es auch besser belassen, finde ich.
Ich mag das auch nicht so Suropa. Ich kämpfe auch damit.
Ich finde, das ist eines der lässigsten Alben der Popgeschichte. Weil so, es ist so irgendwie, pfeift drauf, wir machen es einfach.
Ich finde gerade, das Wort lässig passt da nicht, weil es für mich so mathematisch hinprogrammiert ist.
Naja, und U2 sind doch eh die unlässigste Band der Welt. Also wenn eine unlässige Band versucht, ein lässiges Album zu machen, das kann doch nur daneben gehen.
Also dann fällt ja gar nichts auf der Platte.
Also nicht so richtig. Also ich finde, manches ist schon ganz okay. Der Song mit Johnny Cash und so, The Wanderer. Und ja, aber insgesamt, nö, sorry.
Okay, na, ich bin dann ausgestiegen bei Pop. Das hat dir noch gefallen? Oder hattest du da Probleme damit?
Ich finde, auf Pop sind ein paar sehr gute Songs, zum Beispiel The Playboy Mansion und Wake Up Dead Man. Ich finde, bei Pop ist es so, dass sie es nicht geschafft haben, am Ende so ein richtig rundes Album draus zu machen, weil sie halt keine Zeit mehr hatten. Aber an sich, finde ich, sind da doch etliche gute Songs drauf.
Ich bin auch großer Pop-Fan, weil es wieder viel vielfältiger wird, die ganze Sache. Mhm. Weil es ist wirklich Disco und wirklich teilweise auch härter als Roper. Und dann hast du wieder Gitarren dabei. Es ist ein unglaublich vielfältiges Album.
If Coke is a mystery, Michael Jackson history, if beauty is true, surgery, the fountain of youth. What am I to do? Have I got the gift to get me through the gates of that mansion?
Phase eigentlich, wo dieses politische Engagement von Bono begonnen hat, glaube ich, oder?
Ja, wobei er das ja schon immer gemacht hat. Also eigentlich seit Live Aid ja sich sehr interessiert hat für Afrika und eben, aber ja klar, dann ging das so richtig los, dass er sich eingesetzt hat für den Schuldenerlass in der dritten Welt und gegen Aids und so, das ging dann richtig los. Ja.
Und das wurde mir dann auch stark vorgeworfen, wobei das ist, finde ich, eigentlich so als Idee auch irgendwie absurd, dass man jemanden Altruismus vorwirft.
Ja, ich glaube, es ging vielleicht eher darum, dass viele Leute das uncool fanden, dass er sich mit Leuten wie Bush und Merkel und so weiter getroffen hat. Nur es ist halt so, wenn man sich nicht mit diesen Leuten trifft, erreicht man auch nicht so viel. Und das war Bono halt immer sehr bewusst, dass er die Mächtigen treffen muss, um irgendwas auch zu erreichen. Aber ich glaube, es war auch innerhalb der Band sehr umstritten, weil die wollten das eigentlich auch nicht. Die fanden das auch nicht so schön, dass ihr Sänger da mit Leuten rumhängt, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Aber letztendlich hat sich ja auch gezeigt, dass es sich schon gelohnt hat, denn er hat wirklich sehr viel erreicht mit den Organisationen, mit denen er zusammengearbeitet hat.
Gleichzeitig wurde ihm da ja vorgeworfen, dass sie gleichzeitig harte Geschäftsmänner sind und sogar offensiv Steuern gespart haben, ne?
Ja, das ist der Aspekt, den ich auch nicht so schön finde, muss ich sagen. Das finde ich schon auch schwierig. Das ist natürlich legal, ist in Ordnung. Sie haben irgendwann ihr Hauptgeschäft halt mal verlegt von Dublin in die Niederlande, wo man weniger Steuern zahlen muss. Und ja, das kann man machen, aber ich finde, gerade wenn man von Regierungen immer erwartet, dass sie Geld geben sollen für Afrika und für AIDS-Heilmittel und so weiter, dann sollte man eben auch die Steuern zahlen, damit die Regierungen dieses Geld haben, ne? Und ich finde, gerade eine so reiche Band, die muss dann echt da nicht auf den Cent gucken.
Ich habe an der Uni mal relativ viel Steuerrecht lernen müssen. Und da war die U2-Lizenzstruktur war ein Lehrbeispiel.
Oh, interessant.
Also wie man seine Lizenzeinnahmen als Künstler in Briefkastenfirmen transferiert.
Das finde ich schon schwierig und vor allem, ich finde es halt immer noch so schwierig bei Menschen, Bands, die eh schon so viel Geld haben. Weil ich meine, ich versuche auch Steuern zu sparen, wo es geht, ist ja klar. Aber ich finde, eine Band, die schon so reich ist, die sollte das eigentlich nicht nötig haben, genau wie ich auch finde, man könnte, wenn man schon so reich ist, auch ein bisschen die Ticketpreise niedriger halten. Das muss ich ehrlich sagen, das finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. Denn es gibt ja Bands, wie zum Beispiel die Toten Hosen, die schaffen das auch, dass die Ticketpreise nicht so hoch sind. Und die machen dann vielleicht nicht ganz so viel Gewinn bei den Tourneen, aber es reicht ja immer noch. Ne? Also ich finde, da sollte man auch nicht zu gierig werden. Und da hatte ich bei U2, manchmal fand ich das schon grenzwertig. Und manchmal überlege ich mir, meine absolute Lieblingsband ist ja R.E.M., was die wohl heutzutage machen würden. Denn solange es sie gab bis 2011, haben die sich eigentlich immer super korrekt verhalten. Man weiß es einfach nicht. Ne? Hm.
Du bist mit Michael Stipe auch eng, ne? Enger als mit Bono.
Ja, also R.E.M. ist schon so meine richtige Lebensband und U2 kommen ein bisschen dahinter.
Ich habe mal gelesen, irgendwie so U2 ist für den Bauch und R.E.M. halt fürs Hirn. Das ist so die...
Ja, aber auch fürs Herz.
Oder fürs Herz, genau, ja.
Für mein Herz auf jeden Fall.
Aber vielleicht so, wenn man die Wertigkeit nimmt, wer schreibt die interessanteren Texte für dich? Ist es R.E.M. oder U2?
Ja, also da ist Michael Stipe, finde ich, schon überlegen. Eben, ja, also Bono ist auch ein guter Texter, aber Michael Stipe ist wirklich nochmal eine eigene Liga, finde ich.
Mhm. Haben die auch mal kollaboriert eigentlich?
Ja, die, so in Teilen. Also die haben ja mal zur Amtseinführung von Bill Clinton, Larry Mullen und Adam Clayton mit Mike Mills und Michael Stipe zusammen ein paar Songs gespielt. Das war ganz schön. Und die sind halt auch gute Freunde. Also sie sind gut befreundet, als jetzt rauskam, dass ich dieses U2 Buch veröffentliche, hat der Manager von R.E.M. mich angerufen und hat gefragt, ob es das auch auf Englisch geben würde. Das würde ihn sehr interessieren. Das fand ich ganz
nett. Und du hast ja schon ein Buch geschrieben über R.E.M. Das
genau,
gibt es schon seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr.
Ja. Über R.E.M. gibt es das ist noch ein größeres Buch, weil ich da halt sehr viel zu erzählen hatte. Mhm. Die habe ich über die Jahre immer wieder getroffen. Das war mit R.E.M. auch ein bisschen leichter als mit U2. Also U2 machen ja schon nur noch sehr wenig Interviews und so. Ne? Also kommt man nicht so leicht dran. Have you come to raise the dead? Have you come here to lay Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I've got. We're one, but we're not the same.
Dann kam die letzte Phase, ich weiß es nicht. Also dann ist Bono sozusagen wieder eingestiegen. Ich glaube, da zwei Zitate fallen mir da ein. Einerseits hat er gleich bei den Konzerten gesagt, hallo, hier sind wir wieder, wir bewerben uns wieder um den Titel der besten Band der Welt, glaube ich, wenn ich so richtig erinnere. Und im Studio, glaube ich, haben sie mal geprobt und dann hat Edge ein Riff gespielt und dann hat irgendeiner aus der Band gesagt, ach, das klingt ein bisschen nach U2, oder? Und dann hat er gesagt, ich bin die Edge und wir sind U2. Also das war, glaube ich, beides in der Zeit, oder?
Ja, genau. Und ich finde, das war auch eine gute Idee, dann einfach zu sagen, was soll das? Wir sind U2 und es klingt keiner so wie wir. Warum machen wir denn das dann nicht? Also wer soll ihnen das vorwerfen? Also natürlich haben ihnen auch das dann wieder Leute vorgeworfen, aber ich finde, das war schon genau richtig mit All That You Can't Leave Behind und How to Dismantle an Atomic Bomb so wieder wieder in die U2-Fahrrinne reinzukommen.
Mhm. Man sieht es ja auch an den Plattencovern. Also wer das nicht kennt, vielleicht einmal googeln. Wenn man sich die 90er U2-Platten anschaut, also alles bunt und noch bunter und greller und noch mehr Neon. Und All That You Can't Leave Behind ist schwarz-weiß. Und auch später noch Alben sind dann schwarz-weiß gehalten. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Statement. Nochmal zurück. Wobei die Lieder in sich jetzt, so wie man es interpretieren sollte, schon ein Zurück sind, aber auch ein vielleicht von oben drauf schauen. Also man wollte es schon wieder groß machen und nochmal größer machen, die ganze Sache. Also so ein Kommentar zur eigenen Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen.
Ja klar, aber ich glaube, das kommt auch mit dem Alter dann einfach, ne, dass man schon entsprechend viel hat, worauf man zurückblicken kann und dass man dann anfängt, das so einzuordnen und so. Ne? Das hat da dann eben begonnen und war später ja noch mehr so, ja. Also ich finde schon, dass U2 halt auch immer sehr ihrem Alter gemäß Musik gemacht hat. Vielleicht oft auch schon eigentlich ein bisschen fast, man vergisst manchmal, wie jung die waren. Das habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, dass sie eben Mitte der 80er erst Mitte 20 waren und so. Ne? Also das ist schon ganz interessant, dass man eigentlich immer das Gefühl hat, die sind älter, als sie es waren.
Sie waren ja damals dann auch nicht so... So alt, ne?
Mittlerweile ist damals niemand alt.
Alles relativ. Von heute gesehen waren sie da auch erst Mitte 30, Anfang 40 dann, ja.
Ja, was machst du am liebsten von diesen, also kann man sagen, dass die ein Block sind, All That You Can't Leave Behind, Dismantle an Atomic Bomb und No Line on the Horizon, die sind ein bisschen eins, oder?
Ja, würde ich schon sagen, wobei ich finde, No Line on the Horizon war dann schon nochmal anders, weil das dann schon wieder doch ziemlich experimentell war, auch ein bisschen zerfasert, finde ich. Also ich war damals sehr begeistert, weil ich mir dachte, oh, das ist jetzt mal wieder was anderes. Aber ich finde, es hat sich nicht ganz so gut gehalten. Also es sind nicht ganz so viele Songs drauf, die wirklich so richtig stark sind. Ich mag, von der Phase mag ich am liebsten How to Dismantle an Atomic Bomb, weil ich finde, da hauen sie wirklich alles raus, was sie haben und ohne Kompromisse. Das finde ich ist schon sehr stark.
Was spielen wir von der?
Sometimes you can make it on your own.
Ja,
oder? Okay. Jeder darf ein Lied aus dieser Phase aussuchen. Und Lukas, was nimmst du?
Ich wünsche mir In a Little While, weil ich finde das so faszinierend, dass er am Tag davor viel dem Alkohol zugesprochen hat, angeblich, und dann am nächsten Tag diese Stimme dann verwendet hat.
Nur zwei Stunden geschlafen.
Und okay, genau. Ich habe das dann auch versucht in meiner Band. Das ist mir nicht gelungen.
Ja. Ich nehme The Moment of Surrender.
Ja, sehr schön. That if we weren't so alike, it'd like me a whole lot more. Listen to me now. I need to let you know. You don't have to go it alone. And it's you when I look in the mirror.
Blown by every breeze, riding ironic to Sunday.
Coldplay wird's, den Coldplay-Sound wird es ohne das alles nicht geben.
Ja, absolut. Also ich glaube, da würde auch Chris Martin nicht widersprechen können. Ja. Gerade die ersten zwei Alben von Coldplay klingen ja total nach U2. Und ich dachte damals auch, das könnte vielleicht die Band sein, wenn es U2 dann nicht mehr gibt, dann werden Coldplay diese Band, die wir dann alle lieben. Aber ich finde, die sind dann irgendwie falsch abgebogen, ne? So in Richtung Bonbon-Pop.
Dann kam ja etwas, das ist, finde ich, sehr seltsam. Wenn man sagen kann, sie haben sich bei Redland Hum um ein sehr gutes Album gebracht, dann haben sie es ja eigentlich bei Songs of Innocence ja auch um ein sehr gutes Album gebracht. Ne?
Ja, schrecklich. Also das tut mir auch heute noch leid, Songs of Innocence. Da haben sie einfach einen katastrophalen Fehler gemacht. Also sie haben das ja damals über iTunes einfach allen Leuten sozusagen aufgedrängt, also verschenkt, an mehr als 500 Millionen iTunes-Nutzer waren es, glaube ich. Und das war einfach eine katastrophale Fehlentscheidung, weil natürlich, wenn man was so verschenkt, dann denken die Leute, was will ich damit? Es gab natürlich ganz viele Menschen, die es nicht wollten und die dann, und alle haben diskutiert darüber, was ist das für ein komischer Vertriebsweg, und keiner hat mehr über die Songs gesprochen. Und das fand ich das Allertraurigste, weil auf dem Album halt wirklich sehr gute Songs sind und das hat aber niemanden interessiert. Ein ganz starkes Album. Und deswegen hat es mich aber eben so geärgert, weil ich schon finde, man kann so ein Album nicht verschenken. Man wartet jahrelang darauf und es macht Musik auch eben so ein bisschen wertlos. Und es war ja genau die Zeit, wo das losging mit dem Streaming und mit allem, dass man sich dachte, die Musik ist eh nicht mehr so viel wert oder wird bald noch weniger wert sein. Ne? Also jetzt haben wir das ja inzwischen so, dass alle alles kostenlos auf Spotify hören und das nicht mehr so viel bedeutet. Und deswegen war das einfach auch ein ganz schlechter Move, dann sowas zu machen. Und ich meine ja immer noch, dass es schon was damit zu tun hatte, dass sie damals das Management gewechselt haben und irgendwo nicht so richtig gut beraten waren. Denn ich glaube, jede Band, egal wie schlau die Bandmitglieder sind, braucht auch eine gute Beratung. Mhm. Und ja, das ist da definitiv nicht passiert. Das war einfach eine Fehlkalkulation.
Das war ja bei U2 lang der Paul McGuinness, glaube ich, heißt er.
Ja, genau.
Welche Rolle spielt der für U2? Der wird schon immer sehr prominent erwähnt.
Ja, der war wahnsinnig wichtig am Anfang, weil die haben den ja sehr früh schon engagiert, als sie, daran merkt man ja auch, dass sie sehr viel wollten, dass sie schon in so jungem Alter gleich einen Manager hatten, der viel älter war als sie und der ihnen ja wahnsinnig gute Verträge ausgehandelt hat und halt schon sehr, sehr arg die Karriere von U2 mitgestaltet hat. Und ja, deswegen denke ich eben, sowas wäre ihnen mit Paul McGuinness, glaube ich, nicht passiert.
Ist das ausgestiegen zu der Zeit oder war das schon?
Genau, der hat dann irgendwann nach 35 Jahren war der einfach ein bisschen müde, glaube ich, und war das Geschäft dann auch, hatte sich so sehr verändert, der wollte dann einfach nicht mehr.
Wir geben das Album nachträgliche Ehre. Hast du es gleich gehört damals?
Ich habe es gleich gehört damals, ja.
Ich nicht, ich meine, das ist gratis.
Bei mir war es erstmal liegen.
Bei mir war es wirklich genau dieser Effekt.
Ja, aber es hat mich auch geärgert, weil es war so, du hörst ein Album und du findest es gut und du willst mit Menschen drüber sprechen und sie vielleicht auch überzeugen, das zu hören. Und genau der ist dann damit beschäftigt, das zu löschen. Also das nimmt halt alles weg, was Alben ausmacht. Ne? Oder was das Reden über Alben ausmacht.
Ja. Aber jetzt fällt mir noch was ein. Ich glaube, man kann es nicht löschen.
Genau. Ja.
Ja, das war ja wohl ein Fehler im System oder man weiß es nicht genau, aber dafür haben sie sich ja später dann auch entschuldigt. Klar, das ist einfach unangenehm, also ja, es war einfach bescheuert, aber man muss ja auch sagen, man kann es U2 vielleicht auch ein bisschen anrechnen, dass sie halt immer wieder so neue Wege versucht haben oder irgendwie immer wieder was versucht haben, um relevant zu bleiben und um nicht so in den üblichen Trott zu verfallen. Also wenn man es positiv auslegen möchte, haben sie immerhin was gewagt, war halt in dem Fall nicht gelungen, aber vielleicht besser, als sich nie was zu trauen. Ne?
Es hätte auch ein Moment werden können wie Band Aid, ne?
Ja, theoretisch,
der
genau.
Der sympathische
auch
Fehler.
Passieren ja. Können, dass jetzt plötzlich alle sagen, oh U2, ich wusste gar nicht, wie toll die sind, bis ich es auf meinem iPod gehört habe.
If you go your way and up your mind.
Das dazwischen kenne ich ehrlich gesagt nicht, die Songs of Experience. Ist das gut?
Also ich mag die Songs of Experience. Sie sind halt sozusagen eine Fortsetzung eigentlich von den Songs of Innocence, wo es ja um Kindheit und Jugend geht. Und auf den Songs of Experience, wie es ja auch schon heißt, geht es dann eben mehr um das Fortgeschrittene. Aber ich fand vor allem die Konzerte in all diesen Jahren einfach ganz, ganz wunderbar. Ich finde, dass durch die Konzerte ab 2015 U2 wirklich nochmal viel näher wieder an ihr Publikum rangerückt sind. Und nicht nur, weil die Bühne so gemacht war, dass es ja auch diesen Steg gab, wo man eben dann, wo die auch direkt dann im Publikum standen, sondern auch durch die Art, wie Bono dann so viel erzählt hat, eben auch aus seinem Leben und wie aufwachsen in Irland und wie das war und so. Also ich finde, das waren ganz, ganz berührende Konzerte bei beiden Tourneen. Das gehört irgendwie eben auch zusammen einfach. Also ich finde schon Songs of Innocence, Songs of Experience und dann auch Songs of Surrender. Das ist eben diese Trilogie, so ja, Lebensbilanz-Trilogie. Und hat für mich sehr gut funktioniert. Und glaube ich auch, wenn die Leute sich vielleicht zum Teil die Songs nochmal genauer anhören würden und nicht nur drüber nachdenken würden, eben ja, wie die verkauft wurden oder so, dann merkt man das eigentlich, dass es schon schön ist.
Wir haben jetzt zwei Dinge noch in dieser ganzen Historie oder in der auch in der Chronologie noch. Du hast es vorher schon erwähnt, diese Songs of Surrender. 40 Lieder sind neu eingespielt worden.
Was ich aber so gern dran mag, ist, die haben ja Bonos Stimme so nach vorn gemischt, obwohl man die ja schon jetzt manchmal ganz schön kratzig ist und man diese ganzen Fehler hört. Und das finde ich eben so toll. Also dass sie wegen. Und jetzt auf der neuen EP gibt es ja diesen Song Scars. Und da singt er immer Don't Cover Your Scars. Und ich finde, es ist genau das, was sie auf Songs of Surrender gemacht haben. Dass sie diese Narben nicht verstecken, dass sie nicht versuchen, jünger zu sein, als sie sind, gesünder zu sein, als sie sind, sondern man hört diese Band und was sie mitgemacht hat, das hört man auf diesen Songs. Und ich liebe das sehr. Ich glaube, ein Aspekt war vielleicht auch zu überlegen, wie können wir denn diese Songs irgendwann nochmal live präsentieren, weil Bono kann zum Beispiel ja diese Höhen bei Pride nicht mehr singen, das ist ja einfach so. Also müssen sie ja irgendwann überlegen, wie können wir vielleicht andere Versionen unserer Arbeiten von Songs, die wir vielleicht dann auch noch mit 70 oder mit 75 so singen können. Und ich finde, dafür ist Songs of Surrender doch eigentlich schon ein ganz gutes Indiz, dass es eben möglich ist, diese Lieder auch anders zu spielen.
One man caught in a barbed wire fence, one man he resists. One boy washed up on an empty beach. One boy never will be kissed. In the name of love. One more in the name of love. In the name of love. One more in the name of love. April 4th, shot rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life. They could not take your pride.
Ich glaube, sie wollten irgendwie auch ein bisschen so diese Phase eben abschließen. Also ich glaube, das war schon ein so ein Punkt, so jetzt diese Rückblicksphase abzuschließen und mit dem neuen Album jetzt dann was ganz Neues nochmal zu machen und nochmal neu anzufangen. Und es ist doch auch nicht schlecht, wenn Leute mit über 60 nochmal in der Gegenwart richtig ankommen wollen und sagen, jetzt geht's wirklich wieder um Gegenwart und Zukunft. Das haben sie mit den beiden EPs jetzt ja auch schon sehr schön gezeigt, dass es wirklich jetzt sehr um die Gegenwart wieder geht. Und deswegen glaube ich, da kann man schon auch noch Großes erwarten von denen.
In den letzten Wochen sind ja zwei EPs erschienen von U2, die dunkle und die helle Seite. Wie heißt die erste?
Days of Ash.
Days of Ash. Aschermittwoch erschienen. Klar, es muss einen religiösen Bezug geben. Und das zweite ist Easter Lilies. Das ist erschienen, glaube ich, am
Karfreitag.
Freitag. Ja, genau.
Also das erste ist halt die sehr politische EP mit auch ordentlich Wut und sehr viel Wucht, finde ich. Und die zweite ist dann die eher spirituelle, ein bisschen ja, persönlichere EP. Und ich finde so, ja genau, also die, also ich fand schon, als Days of Ash rauskam, fand ich super so als kleines Vorab-Dings das rauszubringen. Man wusste ja, es kommt Ende des Jahres noch ein Album, aber dass sie jetzt noch eine EP raushauen, das sind ja insgesamt 12 Songs und dann haben sie immer noch genug übrig, um Ende des Jahres ein Album rauszubringen. Das finde ich schon erstaunlich. Klar, sie hatten jetzt eine Menge Zeit, aber trotzdem sind es ja auch wirklich alles gute Songs. Also es ist ja nicht so, es klingt ja nicht nach Ausschussware, finde ich, diese beiden EPs. Also für mich nicht.
Und das Album ist schon fix, dass da noch was kommt heuer.
Das ist ja, also das haben sie uns fest versprochen, dass zum Ende des Jahres ein Album kommt.
Ich hoffe ja auf eine ordentliche Tournee.
Wird unwahrscheinlich, ja. Oder?
Ich fände es schon auch schön, wenn sie nicht nur so Residencies machen und dann, was weiß ich, 5 Tage in Berlin und 5 Tage in London und das war's. Ich bin schon auch noch ein Fan von richtigen Tourneen. Mhm. Aber mal gucken. Also wir werden sehen. Und auch mal gucken, wie arm man dann wird im nächsten Jahr, wenn man zu ein paar Konzerten gehen will.
Du, wie waren eigentlich diese letzten Konzerte? Wir haben jetzt zwei Dinge noch in dieser ganzen Historie oder in der, auch in der Chronologie noch. Du hast es vorher schon erwähnt, diese Songs of Surrender. 40 Lieder sind neu eingespielt worden, weil nicht besonders viele neue Lieder gespielt worden sind.
Ich fand, sie haben erstaunlich viele neue Lieder gespielt und die haben auch sehr gut reingepasst. Es gab ja dann diese Leinwand, wo dann also die Geschichte auch sozusagen weitererzählt wurde. Und natürlich, aber haben sie auch sehr viele Hits, die sie spielen. Aber ich finde, es war eine gute Mischung. Und sie machen das eben nie so. Deswegen meinte ich eben, fand ich diese Treasure Tree Tour nicht ganz so spannend, weil es da eben keine neuen Songs gab. Und also wenn die ein neues Album rausbringen, und da gehe ich auch davon aus, dass sie auf der nächsten Tour auch sowohl von der EP als auch von dem Album, das dann kommt, schon sehr vieles spielen werden. Weil klar, sie haben auch sehr viel anderes. Aber eine Band, die noch neue Sachen rausbringt, finde ich, soll die auch spielen. Also das gehört schon dazu. Auch um relevant zu bleiben. Also man will ja nicht irgendwann nur noch so als Greatest Hits Act durch die Gegend touren.
Rein chronologisch sind wir am Ende. Was spielen wir jetzt noch von diesen neuen?
Ja, ich würde ja vielleicht sagen, entweder, vielleicht von der wirklich der allerneuesten EP, entweder Inner Life oder Scars eben. Scars passt natürlich zu Bono auch sehr gut.
Das war spielen wir von der Dunklen?
Ich würde sagen, The Tears of Things.
Okay.
Das ist meiner Meinung nach der beste Song.
Und bringst du die Easter Lilies? Sind die in deinem Buch noch drinnen?
Ja, ich habe es geschafft. Das ist wirklich unglaublich. Aber es war 5 Tage, bevor mein Buch in Druck musste, kam diese EP raus. Und wir waren eigentlich natürlich fertig mit den Korrekturen und so. Da habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Also wir müssen die EP schon auch noch mit unterbringen, weil sonst ist das Buch ja schon nicht mehr aktuell, wenn es rauskommt. Und wir haben es dann wirklich auf den letzten Drücker gerade noch geschafft. Musste ich natürlich ein paar andere Sachen kürzen, damit dann dafür wieder Platz ist. Aber es ist uns gelungen und insofern kann ich sagen, es ist jetzt das alleraktuellste YouTube-Buch, das es gibt. Das kann man definitiv sagen. Es gab ja in Deutschland wirklich also sehr wenig deutsche YouTube-Bücher. Also gibt es eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, gar nichts. Und insofern ist es zwar nur ein kleines Buch, aber es ist immerhin ja, super aktuell. You got lost, love. You found trouble. When you went looking for your life,
tears of things, the tears of things, songs made out of rain, the tears of things, the tears of things. Here we go again. Mussolini came to see me, a shadow by his side. Church bells ring, vanishing, and the vanishing denied. 6 million voices silenced in just 4 years. A silent song of Christendom, so loud everybody hears. Before the roar, before the blast, stench and shame. There's a howling, wailing sound, screams your name. I'm David, not Goliath. I was born in Bethlehem. Now there is no us if there is no them. My eyes were burned from all I learned. There are things I can't unsee. In this your holy war, there's nothing holy here for me. More the tears of things, the tears of things.
Ja, letzte Frage. Glaubst du, werden die weitermachen, bis sie umfallen? Also ich meine, Dylan macht es offensichtlich, die Stones machen es offensichtlich, Springsteen hat angekündigt, dass er nie aufhören wird. Ich würde bei denen auch schätzen, dass sie es machen, solange es der Körper halt hergibt.
Also ich glaube schon, dass sie irgendwas immer machen werden. Ich glaube, dass sich auf der nächsten Tournee wahrscheinlich entscheidet, ob sie so große Tourneen nochmal angehen werden. Also ich denke mal, da wird man auch ein bisschen gucken, wie es mit der Kraft ist, weil diese Herzoperation, die Bono hatte, die war ja schon massiv. Das muss man schon einfach sagen. Und das hat man ja auch ein bisschen schon bei der letzten Tournee ein bisschen gemerkt. Da war er natürlich auch noch in der Erholungsphase sozusagen. Also da muss man jetzt einfach, glaube ich, mal gucken, wie es ihnen da geht. Und dann werden die das halt danach entscheiden und auch als vierköpfige Demokratie sozusagen sich überlegen, wie sie weitermachen.
Birgit, vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch. Das ist schön, mal so rumzunörden über YouTube. Macht Spaß.
Ich wollte, dass vielleicht jeder so ein nerdiges Lied spielt.
Ein nerdiges Lied?
Mein nerdiges Lied wäre Trash Trampoline and the Party Girl. Irgendwie ein besonderes Lied, finde ich.
Okay, interessant.
Findest du nicht?
Ja, doch. Es ist originell.
Naja, da ist ein Typ, der heißt Mülltonne. Und dann ist er ein Girl und das ist ein Partygirl. Ne? Und die treffen sich. Das ist schon mal
das ist
der gute Beginn einer Geschichte.
Definition von nerdig, ja.
Ja, ein Stück, das mir einfallen würde, das finde ich immer so unterschätzt wird, ein ganz großartiger Song, ist God Part 2.
Ja,
von Redland Hum. Ich finde, super guter Text.
Ja, mag ich auch. So, Lennon haben wir auch schon ein bisschen, gell?
Genau.
Glaube ich, ja.
Oder eigentlich droht er da, dass er, wie Albert Goldman, der hat immer so negative Lennon-Bücher geschrieben und da droht er dem eigentlich, dass er ihn umbringt. Ne?
Ist denn Karma is gonna get you if I don't get you first?
Genau. Es ist so ganz eine, super, nebenbei eine
Morddrohung. Mag ich auch sehr gerne.
Super.
Ja, ist eine Mega-Nummer. Ja.
Ich nehme If You Wore That Velvet Dress, das mag ich ganz gern, von dir so ungeliebten Album Pop. Das hat so was David Lynchiges. Das ist, also da wird mir immer so, fühle ich mich in der Sonne sitzend und hat was in diese Richtung. Ein bisschen spooky, wird unterschätzt, finde ich.
Bisschen unheimlich, ja. Ja, weil man, glaube ich, das Bono nicht so zugetraut hätte. Ist immer so ein bisschen, was macht er denn
bisschen, so? Ja, genau. Und Red Pack ist auch ein bisschen dabei. Ja. Kennst du das überhaupt?
Das ist ein Lied von der Pop.
Ja.
Aber die Melodie hätte ich nicht im Ohr. Ja, ja. Kennst du ab Trash Trampoline the Party Girl?
Das habe ich nicht im Ohr.
Ich glaube, das ist jetzt noch ein besserer Abschluss, wenn wir so richtige Nerdlieder spielen. Danke nochmal. Wir sehen uns am 5. September im Café Schmidt-Hansel.
Super.
Das ist, glaube ich, eine zu kleine Location für dich.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird schön gemütlich und ich freue mich drauf.
War sehr nett.
Wenn du das nächste Mal eine mittelgroße Arena brauchst, dann werden wir sie dir vermitteln und eine Empfehlung abgeben.
Sehr schön. Vielen Dank euch auf jeden Fall.
Ja, danke fürs Mitmachen. Liebe Grüße. Tschüss. Ja.
Ciao. I
Private show, no one else gonna know.